Die Presse.
Dieser Podcast wird unterstützt von Erste Group und Vienna Insurance Group.
Thomas, fühlst du dich als Österreicher?
Ja, gute Frage. Ich bin vor allem ein zugereister Wiener, wie man so schön sagt, fühle mich aber vom Seewinkel im Burgenland bis zum Arlberg eigentlich recht zu Hause. Warum fragst du?
Das wirst du gleich erfahren.
Mhm.
Aber zunächst ein Hallo an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu unserem Podcast East Side Stories. Wir sind Martina Czarnowska
und Thomas Seifert.
Mit unserem heutigen Gesprächsgast rede ich unter anderem über Identitäten.
Ein durchaus brisantes politisches Thema, würde ich sagen.
Genau. Es spielt zum Beispiel hinein in die Debatte um Migration und Integration. Wie geht eine Gesellschaft mit Ankömmlingen um? Und umgekehrt, wie fügen sich Menschen in eine Gesellschaft ein? Was braucht es dazu? Wie fühlt sich ein Flüchtling und wie sehr prägt das sein Leben und seine Arbeit im neuen Land?
Und das ist ja auch ein Thema, das von populistischen Politikerinnen und Politikern missbraucht wird. Und die rechtsnationalistischen Tendenzen finden ja in vielen Ländern auch Gehör.
Aus Sicht einer liberalen Demokratie ist das durchaus beängstigend. Und über all das spreche ich mit Vedran Džihić. Er ist Politologe, forscht am Österreichischen Institut für internationale Politik, kurz OIP, und lehrt an der Universität Wien.
Zuvor blicken wir aber nach Georgien. Von dort erreicht uns unsere heutige Voice-Message. Sie kommt von Irma Dimitraze. Irma und ich, wir haben uns beim BeFuture Festival des Bonn-Instituts kennengelernt. Europas ersten Festival für Journalismus und konstruktiven Dialog. Irma saß dort auf dem Panel Reporting Europe, Journalism, Democracy and the Authoritarian Challenge, wo sie gemeinsam mit anderen Kolleginnen und Kollegen darüber sprach, wie unabhängiger Journalismus in Europa zunehmend unter Druck gerät und die Medienschaffenden auf die wachsenden Bedrohungen reagieren können, ohne dass sie die demokratischen Werte aufgeben. Irma arbeitet als Journalistin und Communications Managerin für die unabhängigen georgischen Nachrichtenportale Bartomelebi und Netgazeti.
Und sie hat uns folgende Nachricht geschickt.
What's up, Tbilisi?
Kamerjoba. My name is Irma Dimitraze. I'm from Georgia. I'm a journalist and communications manager in the media organization, which has its founding CEO and veteran journalist Siamak Bobeli imprisoned on politically motivated charges. This makes her first political prisoner woman journalist in Georgia's independence history since 1991, when Georgia got free from Soviet occupation. What's happening in Georgia is that the vibrant civil society and media, independent media, became subjected to repressive laws, and this repressive regime just enacted and established itself within a matter of few months. So in just a year, press freedom index in Georgia dropped by 11 places, which is a huge. And we saw that actually authoritarianism can establish itself very quickly. And yeah, building the democracy takes many, many years and many difficult journeys, but destroying it is very fast. And we need to stay, you know, always awake and be careful about it. And that's why we need independent media. Right now, what's going on in Georgia is that all institutions are captured. We have the political party in power, which is pro-Russian and doing everything to put Georgia on Russia's orbit. But Georgians are fighting, and it's constant daily protests in the streets and daily resistance of independent media and of NGOs. We don't know how many more of us will be arrested, because we already have over 65 political prisoners in Georgia. But we are going to fight, because it's our country and our freedom, which we fought with our blood and with our family's hard work, and we don't want to give it up. And we call everyone in the Europe to defend their freedoms, because it's coming from this way. We are on the front lines, but authoritarianism is rising, and it's going to reach everyone if it is not stopped before it reaches them.
Das war Irma Dimitraze aus Tiflis.
Übrigens geht der Sacharow-Preis für geistige Freiheit, den das Europäische Parlament vergibt, heuer an eben die von Irma erwähnte Journalistin Mzia Amaglobeli, die wie ihr weißrussischer Kollege Andrzej Poczobut in Haft sitzt. Und es ist wichtig, daran zu erinnern, dass auch in manchen Teilen Europas Menschen einen hohen Preis für das Streben nach Medienfreiheit bezahlen.
Und gerade in Zeiten, in denen demokratische Werte unter Druck geraten, braucht es eben solche mutigen Stimmen. Und diese Auszeichnungen setzen ein wichtiges Zeichen der Solidarität mit jenen, die für Pressefreiheit und Menschenrechte kämpfen, oft unter größter persönlicher Gefahr.
Georgien ist übrigens auch ein Thema im Gespräch mit unserem Gast, dem Politologen Vedran Džihić. Er erwähnt das Land im Zusammenhang mit Protestbewegungen.
Und dieses Gespräch hören wir uns jetzt an.
Vedran, ich freue mich sehr, dich hier im Studio zu begrüßen. Hallo.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Freue mich, da zu sein.
Trotzdem führt meine erste Frage uns gleich wieder weg von hier. Unsere Gesprächspartner sind viel unterwegs. Du bist auch manchmal so ein wissenschaftlicher Jetsetter. Deswegen bin ich neugierig. Wo warst du zuletzt?
Ja, die letzten paar Wochen waren in der Tat sehr dicht, was das Reisen betrifft. Also vor einigen Wochen, also vor 3 Wochen, war ich in Podgorica in Montenegro. Da ging es bei einem Treffen einer Policy-Beratungsgruppe um die Perspektive der EU-Erweiterung für Montenegro. Montenegro ist jetzt eines der aussichtsreichsten Kandidatenländer auf dem Weg Richtung EU und man hofft in diesem Land, dass man 2028 schon beitreten kann. Nach Montenegro ging ich dann nach Berlin und von Berlin nach Brüssel. In Berlin und Brüssel ging es mitunter schon auch um die Frage der EU-Erweiterung, aber auch um eine etwas spezifischere Frage, und zwar um die Frage des Abbaus von Rohstoffen auf dem Westbalkan. Also es gibt seit einiger Zeit eine heftige Debatte in Serbien sehr konkret über den Abbau von Lithium in Jadartal, wo auch viele Dutzende, Tausende Menschen auf die Straßen gegangen sind, um gegen diesen, wie Sie sagen, Verkauf oder Ausverkauf des Landes zu protestieren. Und da habe ich mit einem Kollegen auch einige Gespräche geführt. Und zuletzt, wirklich in der Tat vor wenigen Tagen, war ich in der Schweiz, in Bern, im Herzen der Schweiz bei einem Festival, History Festival, wo sich 2 Schriftstellerinnen, Aktivistinnen entschieden haben, anlässlich des 30-jährigen Jahrestages von Dayton, des Friedensabkommens von Dayton, ein Festival auf die Beine zu stellen, aber kein gewöhnliches Festival, sondern ein Festival, wo sich Kunst, Kultur, Literatur und Wissenschaft die Hand geben und in einen Dialog treten. Und das war sehr herzstärkend, also weil ich sehr viele auch gute Freunde, Freundinnen getroffen habe, aber auch dann Leuten wie Miljen Kojergovic, dem berühmten Schriftsteller aus Kroatien, gelauscht habe, mich ausgetauscht habe mit Kollegen, Kolleginnen aus Banja Luka über die Situation in Bosnien und in Serbien. Also wirklich eine sehr inspirierende Begegnung oder Reihe von Begegnungen in Bern, bevor es mich wieder nach Wien getrieben hat.
Es ist ja wirklich ein breites Spektrum auch an Themen, die du abgedeckt hast, und das machst du auch in deiner Forschungsarbeit. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Demokratisierungsprozessen, mit den Themen Zivilgesellschaft und Protestbewegungen. Und aber auf all diese politischen Themen werden wir später sicher noch zu sprechen kommen. Ich möchte aber mit etwas anderem beginnen, das zwar auch eine politische Dimension hat, worüber wir dann nachher auch sicher reden, aber ich möchte zuerst über Identitäten mit dir reden. Und ich verwende bewusst den Plural, weil mit dem Singular oft viel Schindluder getrieben wird. Und ich erlaube mir da jetzt persönlich zu werden. Wir beide stammen nicht aus Österreich. Ich bin als Kind von Polen hergekommen und damals ist in meinem Land, in meinem ersten Land, das Kriegsrecht verhängt worden. Du bist als Jugendlicher von Bosnien gekommen, wo ein Krieg tobte. Und auch in deiner Arbeit beschäftigst du dich mit Migration und Integration, also mit dem Weggehen und mit dem Ankommen. So auch der Titel deines Buches, das im Vorjahr erschienen ist. Und ich würde gern von dir erfahren, was es aus deiner Sicht bedeutet, denn Ankömmling zu sein und wie sehr es dich noch prägt und deine Arbeit und dein Leben.
Ja, so, wenn man das eigene Schicksal, wenn man schon ein paar Jährchen auf dem Buckel hat, Revue passieren lässt, ist es ganz klar, dass die ganz großen Zäsuren im eigenen Leben schon sehr prägend sind, dass man die Erfahrungen, die Intensität der Emotionen, die Prägung von diesen Zäsuren nicht vergisst und nicht ablegen kann oder vielleicht nicht ablegen will. Also bei mir ist natürlich eine sehr starke Prägung die Kriegszeit gewesen. Ich war ein Jugendlicher, 15, als der Krieg begann, habe dann das Jahr 1992 in Bosnien-Herzegowina mit meiner Familie verbracht, ums Überleben, wenn man so will, auch gekämpft. Und das ist eine Zeit, die tiefe Spuren hinterlassen hat und hinterlässt. Bei jedem Krieg, bei jedem extremen Ereignis ist es so, dass es den Menschen auch verändert. Also ich bin damals, zumindest aus der heutigen Sicht, vom Gefühl her erwachsener geworden mit einem Schlag. Also mit 15, 16, also war ich dann gefühlt 30 Jahre alt, also weil ich auch die Verantwortung für die Eltern übernehmen musste etc. Aber ein Gefühl, das gleich zu diesem Erwachsenwerden, zu diesem plötzlichen sofort dazu kam, das war jenes Gefühl auf der Flucht. Das erste Mal, als es mir bewusst war und dass ich bewusst mich selbst als Flüchtling wahrgenommen habe. Jeder von uns hat ein Heim, eine Heimat, ein Zuhause. Du hast das auch in Polen gehabt. Und auf einmal mit einem Schlag von einem Tag auf den nächsten ist dieses Zuhause weg. Und als Flüchtling beginnt eine vollkommen andere Zeitrechnung, in der die Ungewissheiten, die Unsicherheiten auf der einen Seite sehr stark sind, auf der anderen Seite diese unbändige Lust am Leben, an Gestalten, an Tun, wirklich die Lust, neu zu beginnen oder anders neu zu beginnen. Die Zäsur nimmt man mit und versucht sich eben ein neues Leben aufzubauen. Wir haben das in Österreich gemacht durch einen Zufall. Ich war dann in Treskirchen, habe dann später in Eisenstadt maturiert und auch in Wien studiert. Und Wien ist eine zweite Heimat geworden und auch Österreich ist eine zweite Heimat geworden. Und die Heimat, weil du schon das Thema Identitäten angesprochen hast, also die Heimat, die zusätzlich zu meiner bosnischen Heimat oder zur ex-jugoslawischen dazu kam, ist eine, wo ich vor in meinem auch öffentlichen und wissenschaftlichen, auch politischen Wirken, wenn man so will, geleitet werde, ist geprägt eben von der Pluralität von Identitäten und von einer Vermischung von unterschiedlichen Schichtungen des eigenen Daseins. Und diese pluralen Identitätswahrnehmungen und auch Tatsachen sind, und da sind wir jetzt gerade mitten im Bereich des Politischen, sind etwas, was auch in Österreich in den letzten Jahren zum Spielball politischer Interessen geworden ist. Also wir haben in Österreich eine sehr toxische Integrations-Migrationsdebatte, wo in dieser Debatte so ein Entweder-Oder-Prinzip herrscht. Entweder bist du was, Bosnier oder Österreicher, Polin oder Österreicherin. Und das sowohl als auch wird in einer sehr aufgeheizten innenpolitischen Migrations-Integrationsdebatte kaum beachtet und kaum gesehen. Und die Realität dieses Landes und die Realität bei den meisten Menschen in diesem Land ist eine Vermischung, eine Pluralität von Daseinsweisen und Identitäten. Man kann auch Österreicher sein und die eigenen bosnischen Wurzeln pflegen und den Kindern die Sprache weitergeben. Mhm. Man kann im Herzen auch die polnischen Wurzeln irgendwie mit sich weitertragen und weitergeben, zugleich aber auch dann an den öffentlichen politischen Debatten in Österreich teilnehmen. Und diese Pluralität und auch die Diversität, die rechtlich und politisch irgendwie minimiert wird und oft auch verunmöglicht wird, muss man auch schon sagen. Also wenn wir an das Staatsbürgerschaftsrecht in Österreich denken, an das sehr restriktive Staatsbürgerschaftsgesetz, das, glaube ich, derzeit nur in Saudi-Arabien restriktiver ausgelegt wird und in Bulgarien, dann können wir schon sagen, dass es hier seitens der Politik keinen Willen gibt, diesen Diversitäts- oder, wenn man so will, Einwanderungsgesellschaftscharakter dieses Staates auch anzuerkennen. Und das ist für mich auch eine Triebfeder, um mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Auch einer der Gründe, warum ich dieses Buch mit dem Titel Ankommen geschrieben habe im letzten Jahr.
Ja. Du hast gerade das Wahlrecht angesprochen und gerade bei der Wien-Wahl war das ja besonders zu sehen. Also ein Drittel der Menschen, die hier leben, durften nicht abstimmen. Ganze Berufsgruppen waren ausgeschlossen. Wie gefährlich ist das demokratiepolitisch?
Das ist, glaube ich, die größte demokratiepolitische Gefahr, die wir in diesem Land haben. Wir haben einen hohen Anteil von Menschen mit Migrationsgeschichte ohne Staatsbürgerschaft, wo die Staatsbürgerschaft auch bei den Jugendlichen, die hier auf die Welt gekommen sind, oft aus finanziellen und sonstigen Gründen verweigert wird. Und es klafft eine Lücke, die sich stets vergrößert. Also die wird nicht kleiner. Die österreichische Wohnbevölkerung wächst und sie wächst vor allem durch den Zuzug von Migranten, Migrantinnen. Sonst würde sie nicht wachsen, sondern also sonst würde auch dieses Land schrumpfen. Wir brauchen auch die Arbeitskräfte und Menschen, die in diesem Land sind, die hier Steuer zahlen, die hier auch mittlerweile ein sehr starkes Österreich-Bewusstsein entwickelt haben. Viele, ohne dass jetzt hier die Staatsbürgerschaft unbedingt schon da ist. Man sieht das an den Statistiken auch zur Fluchtbewegung im Jahr 2015, 2016. Also viele von den Afghanen, Afghaninnen, Syrer, Syrerinnen, die damals kamen, haben heute, das zeigen die Meinungsumfragen, bereits ein starkes Österreich-Bewusstsein. Also die sind schon verwurzelt, haben hier Wurzeln gelassen. Wenn wir aber diese Menschen, die da sind, schon sehr, sehr lange zum Teil da sind, diese Jugendlichen, die nur Deutsch oft auch sprechen und für sie das die erste Muttersprache ist de facto, wenn wir sie außen vor lassen, wenn wir sie nicht inkludieren, in Zeiten, wo die Demokratie ohnehin global, aber auch in Europa in Gefahr ist, dann wird irgendwann dieses demokratiepolitische Defizit so groß sein, dass es kaum mehr zu kitten ist. Das heißt, da könnte eine Teufelsspirale, Teufelskreis wirklich in Bewegung kommen, wo man dann auch auf einmal merkt, dass viele Menschen, die nicht mitgestalten und mitpartizipieren können, die hier nicht gesehen werden als Teil dieses Gemeinwesens, dass sie sich dann irgendwie abwenden, dass sie womöglich dann auch feindliche Einstellungen gegenüber der österreichischen Demokratie und Verfassung entwickeln. Also da kann einiges in Gang kommen. Und wenn natürlich noch dazu im gängigen, dominanten österreichischen Diskurs auch ein sehr antiquiertes, fast schon anachronistisches Verständnis der österreichischen Nation vorherrscht, so ein ethnisches Verständnis, also das sind weiße Menschen, christlich, die Deutsch sprechen und irgendwie deutsch-österreichische Blutzellen irgendwie mit sich mittragen. Also so
gibt's eine überhaupt
noch? Die gibt es eben nicht, die gibt es aber nicht, aber die werden heraufbeschworen. Also es gibt ja auch einen Begriff dazu von Sigmund Baumann, vom berühmten Soziologen, der gemeint hat, dass viele, auch derzeit rechte und auch rechtsextreme politische Bewegungen mit retrotopischen Gesellschaftsentwürfen arbeiten. Das heißt, sie versprechen als Projektionsfläche für die Zukunft eine Rückkehr zu den Zeiten, die es aber so nie gegeben hat. Eine Rückkehr zu einem reinen Ungarn, wo nur die Ungarn leben, und eine Rückkehr zu einem reinen Österreich. Das gab es nie, das ist eine Fiktion. Das heißt, hier entstehen wirklich Brüche, und ich glaube, das wird sicherlich in den nächsten Jahren auch die Aufgabe der österreichischen Politik sein, dass man sich dieser Frage zuwendet und dass man tatsächlich versucht, mit einem modernen Staatsbürgerschaftsrecht auch dem Charakter des Landes zu entsprechen.
Sigmund Baumann, der Soziologe, den du angesprochen hast, ist ja auch ein Emigrant, er ist auch aus Polen ausgewandert. Und diese ich nenne sie mal rechtsnationalistischen Tendenzen, die sind ja nicht nur in Österreich zu sehen und nicht nur in Europa, sondern in vielen Ländern und auf allen Kontinenten, muss man sagen. Dennoch ist Österreich diverser als viele andere Länder, also gerade zum Beispiel in Ost- und Südosteuropa gibt es nicht diese jahrzehntelange Erfahrung mit Menschen die von woanders kommen und hier vielleicht nur zum Arbeiten, aber trotzdem da bleiben. Und gibt es bei all den österreichischen Versäumnissen, gibt es etwas, was die anderen Länder von Österreich lernen können, was sie auch als positives Beispiel nehmen können?
Das ist sehr wichtig, was du hier herausstreichst. Also ich glaube, es geht in einer breiteren geschichtlichen Betrachtung dessen, was Österreich als Zweite Republik ausmacht, nicht um ein schwarz-weißes Vorverurteilen oder Loben. Es ist, die Wahrheit ist immer irgendwo in der Mitte. Und das, was ich vorhin in der Antwort auf deine letzte Frage geschildert habe, ist eine Tendenz, die sich in den letzten Jahren sehr stark verstärkt hat. Also wo man die Migration zur Mutter aller Fragen unter Anführungsstrichen erklärt, wo man hier versucht, wirklich auch die seitens der, vor allem auch der rechten Parteien, aber auch der Mitteparteien damit Stimmung zu machen. Aber auf der anderen Seite ist Österreich auch ein, in meinen Augen, jenseits dieser politischen Instrumentalisierung dieser Frage, auch ein gelungenes Beispiel für eine stabile Staatlichkeit, einen stabilen gesellschaftlichen Vertrag zwischen vielen Menschen aus vielen Teilen, vor allem auch Europas, aber auch dieser Welt, von der K-Monarchie aufwärts, über die vielen Schichtungen des 20. Jahrhunderts, vom Ungarnaufstand 1956, aus vielen Menschen kamen, und 1968 aus der Tschechoslowakei, eben du hast selbst den Hintergrund in Polen, 1881 und in den folgenden Jahren, Ex-Jugoslawien-Kriege aus sich kam, die haben auch all diese Wellen will ich nicht verwenden, also weil das suggeriert eine Naturgewalt. All diese Bewegungen haben ja Österreich zu einem, würde ich sagen, unter dem Strich erfolgreichen Land gemacht, wirtschaftlich, gesellschaftlich, auch in vielen Bereichen sozial. Und das ist die andere Seite der Medaille. Also ich glaube, die Realität, die österreichische Realität ist einer super diversen Gesellschaft, mittlerweile längst. Also wo all die Menschen mit Migrationsgeschichte, egal in woher und wann diese Menschen hier eingewandert sind.
Wo auch viele noch immer herkommen wollen.
Genau, wo ganz einfach in dieser Verflechtung von unterschiedlichen Identitäten, Zugangsweisen, kulturellen Sichten, auch vom Wissen, also das hier entsteht, also in einem transnationalen großen Raum, wo Österreich wirklich nur profitiert. Man muss sich ja wirklich nur umsehen, also von Kunst, Kultur, Politik, Medien, im sozialen Bereich bis hin zu den vielen Menschen, die eigentlich auch dieses Land auf ihren Schultern durch die Corona-Pandemie durchgetragen haben, die oft aus migrantischer Herkunft sind. Also das ist ein funktionierendes Gefüge, in dem es an unterschiedlichen Stellen immer knackst. Also ob es jetzt im Bildungsbereich ist, dass wir zu wenig Ressourcen haben, ob es im Bereich der Jugendkriminalität manchmal ist, also was jetzt verstärkt auch in der politischen Diskussion steht, im sozialen Bereich, Arbeitsbereich. Aber wie gesagt, ich würde nicht dazu tendieren, so schwarz-weiß das Ganze zu betrachten, sondern auch doch eine positive, zugewandte Sicht darauf zu entwickeln und zu sagen, jenseits dieser politischen Instrumentalisierung, wenn wir uns die Frage stellen, was wollen wir als Gesellschaft mit jetzt 9 Millionen Menschen in der Zukunft sein, dann kann diese Zukunft nur eine sein, wo diese Diversität, diese Pluralität von Identitäten, Zugangsweisen eine bereichernde ist, die dieses Land und diese Demokratie auch auf eine neue Stufe hebt. Alles andere wäre verhängnisvoll. Also es ist nicht auszuschließen, dass natürlich die autoritären nationalistischen Tendenzen irgendwie am Ende vielleicht zumindest zu bestimmten Zeiten zu stark werden und auch die Überhand und Übermacht gewinnen. Aber dann reden wir dann schon von einem ganz anderen Österreich, wahrscheinlich auch von einer dritten Republik, die wir uns wirklich nicht wünschen möchten.
Um kurz bei dieser politischen Instrumentalisierung zu bleiben, aber ein bisschen den Blick zu weiten, und zwar nach Südosteuropa, wo einerseits noch immer auch, ich sage jetzt einmal, der Westen ein Sehnsuchtsort ist, wo aber auch gerade so nationalistische Tendenzen befeuert werden von diversen Politikern. Und diese Tendenzen werden befeuert und werden aber gleichzeitig natürlich auch gestärkt. Und anscheinend sind die sehr verhärtet, denn in Serbien zum Beispiel gehen seit einem Jahr junge Leute und nicht nur die auf die Straße und protestieren, und Präsident Vucic ist noch immer im Amt. Und Serbien ist nicht das einzige Beispiel, wo zu sehen ist, wie schwierig ein Demokratisierungsprozess sich gestaltet und wie schnell es auch zu einem Flashback kommen kann. Was ist da los?
Ja, eine Sache ist ganz wesentlich. Also es gibt nie einen geschichtlichen Determinismus, der gerade aus auf ein bestimmtes geschichtliches oder Zukunftsziel hinführt. Also wir haben zwar in den 90er Jahren geglaubt, als eben auch Francis Fukuyama sein Werk Das Ende der Geschichte schrieb, dass wir ideologisch zumindest am Ende der Geschichte angekommen sind und dass es eben nun für alle weltweit nur Richtung Demokratie, Liberalismus, Menschenrechte, Grundrechte, Freiheit und auch Wohlstand gehen wird in einem kapitalistischen Kontext. Also das ist ganz klar nicht eingetreten, und eine Region, wo wir sehen, dass es diesen linearen Weg zu einem Land of Honey and Milk, wo eben Honig fließt und Milch und die sich ineinander vermischen, dass es eben diesen Weg nicht gibt, sondern es gibt geschichtlich betrachtet immer Wege und Umwege. Es gibt manchmal für einige Staaten vielleicht Abkürzungen, also wie es die osteuropäischen Staaten in einem sehr schnellen Prozess zu Beginn der 90er Jahre gemacht haben und sind 2004 der Europäischen Union beigetreten. Aber auch da sehen wir, dass dann ein Backlash, eine andere Entwicklung später in Ungarn oder teilweise auch in Polen eingesetzt hat oder jetzt in der Slowakei, wo wir auch klar autoritäre Tendenzen haben, die sich gegen dieses Europa richten. Aber eben der Blick Richtung Südosteuropa, Richtung des ehemaligen Jugoslawien und auch Albanien, zeigt ganz klar, dass es den linearen Weg nicht gibt und dass eben die Demokratisierung nicht in Stein gemeißelt ist. Und auch die Europäisierung, von der wir immer natürlich, wenn wir in Europa sitzen und im Westen und Demokratie lieben, so wie es auch die Amerikaner lange Zeit getan haben, bevor Trump kam, geht man davon aus, dass alle natürlich sich eben dieses Lebens- und Gesellschaftsmodell wünschen. Alle wollen Demokraten sein, alle wollen irgendwie wählen, alle wollen Freiheit. Vielfach ist es nicht so. Also es gibt Menschen, die vielleicht mehr Wert auf Sicherheit legen, die ihnen vorgegaukelt wird von Autokraten und Despoten dieser Welt. Es gibt Menschen, die zufrieden sind, also wenn es einem Land wirtschaftlich besser geht, einigen wenigen im Land wirtschaftlich besser geht, wie in Aserbaidschan, und dann unterstützen sie oder bleiben noch da. Also das ist wirklich ein schwieriges, komplexes Feld. Aber mit Blick auf Südosteuropa, um wirklich ganz konkret zu werden, du hast Serbien erwähnt, ich habe Ungarn erwähnt, auch die Slowakei erwähnt. Man sieht schon sehr klar, dass mit einer zunehmenden Schwäche dieser liberalen demokratischen Weltordnung, die nun auch in den USA fast schon kollabiert, also mit dem neuen Präsidenten und mit seiner Autokratisierung der USA, dass eben in diesem neuen Kontext, in diesem neuen Umfeld, wo die Demokratie nicht mehr das Nonplusultra dieser Welt ist und auch Liberalismus nicht mehr gesetzt ist, dass hier sehr schnell autoritäre Alternativen entstehen, dass ideologisch zum Nationalismus zum Beispiel zurückgegriffen wird, um die eigene Macht und Herrschaft abzusichern, ob es der Vucic in Serbien mit dem serbischen Nationalismus macht oder Viktor Orban mit dem ungarischen Nationalismus oder Tayyip Erdogan in der Türkei mit einem konservativen türkischen Nationalismus oder Trump in den USA, wenn man auch so will, mit einem neuen America First MAGA-Bewegung Nationalismus, dass das natürlich eine sehr starke Dimension hat und dass natürlich mit diesem Nationalismus und mit dieser autoritären Wende etwas ganz Gefährliches in die Welt gesetzt wird. Und zwar ein Versuch, die Völker, aber auch das Leben in Gutes und Schlechtes einzuteilen, in lebenswert, weniger lebenswert. Es wird immer mit diesen binären Codes gearbeitet. Also diejenigen, gute Serben sind nur diejenigen, sagt Alexander Vucic, die mit mir sind. All die anderen.
Gute Ausländer gibt es auch und schlechte Ausländer.
Oder du hast die Studentenproteste angesprochen, die in Serbien nun fast seit einem Jahr andauern. In der Propaganda oder im Narrativ des Regimes sind diese Menschen, die protestieren, schlechte Serben. Also weil sie sich gegen die Macht und Herrschaft von Alexander Vucic richten. Und das ist, also dieses Einteilen in schlecht und gut, lebenswert, nicht lebenswert, erinnert auch leider an die dunkelsten Kapitel unserer Geschichte, breitet sich aber rasant aus und findet nun mit diesem Gesellschaftswandel in den USA auch ein internationales, starkes, dominantes Role Model. Also wenn es der Trump schon die ganze Zeit macht und sagt, schaut die in Chicago, die Demokraten, das sind die Bösen, das schicke ich die Armee. Und die Guten sind die, die mir die Stimme geben. Naja, was lesen daraus dann die Vucic, die Orbans, die Erdogans und all die anderen dieser Welt oder auch, wenn man so will, auch hier die Einheimischen oder die europäischen Rechtsextremen. Ja, das ist ein Rezept. Damit können wir Politik machen und Stimmen generieren. Und das ist wirklich eine gefährliche Trendwende, an der wir uns jetzt gerade befinden.
Ist das neue Ideal des Westens? Weil früher war das Ideal des Westens, also aus osteuropäischer, südosteuropäischer Perspektive betrachtet, eher die liberale Demokratie. Und wenn du jetzt die USA ansprichst und deren noch immer Vorbildwirkung, ist das jetzt das neue Ideal oder ist das Ideal des Westens tot?
Also ich würde sagen, weder noch. Also ich würde nicht die Kraft der Demokratie und der Freiheit und auch damit einer auf Werten basierten europäischen Idee unterschätzen. Also die ist wirksam. Sonst würde das alles kollabieren von einem Tag auf den nächsten. Also ich glaube, die ist wirksam. Die entfaltet weiterhin eine Kraft, auch wenn es jetzt keine institutionelle Fortsetzung gibt. Zum Beispiel auch wenn jetzt die Westbalkanstaaten oder auch Georgien noch die meisten meilenweit von einer Mitgliedschaft in der EU entfernt sind. Und auch wenn die Türkei aus ein nominelles Kandidatenland wahrscheinlich nie der Europäischen Union beitreten wird. Dort gibt es Menschen, dort gibt es Bewegungen, die sehr wohl daran denken und glauben und auch dafür kämpfen, dass eben unter transparenten, demokratischen Rahmenbedingungen Wahlen ausgetragen werden, dass eben Freiheit des Einzelnen, die Menschenrechte geachtet werden, geschützt werden und vieles mehr. Und wenn es das nicht gäbe, wären wir in einer dystopischen, autoritären Welt und würden wirklich die Demokratie begraben können. Das sollen wir nicht und das werden wir auch nicht tun. Und das machen auch die Menschen in all diesen Staaten nicht. Also wenn, Stichwort eben Proteste in Serbien, das ist eine mächtige Bewegung und ich bin ziemlich überzeugt, dass diese Bewegung mit der Neuartigkeit, mit der Energie, auch mit den basisdemokratischen Methoden, die hier entwickelt wurden, mit der Kreativität, dass sie über Serbien hinaus für Europa eine Erfrischung mit sich bringen können. Ich glaube auch, dass eben Protestierende, die sich zum Beispiel bei dieser vom Orban verbotenen LGBTI Pride-Parade, die auf die Straßen gegangen sind aus ganz Europa, dass sie auch die Stimme eines demokratischen, liberalen, menschenorientierten Europa darstellen. Oder auch die Unterdrückten und die verfolgten Oppositionellen in Georgien zum Beispiel, die heute noch vom Regime tagtäglich eingesperrt werden und niedergeknüppelt werden. Also die Energien sind da. Das, was sicherlich fehlt bis zu einer gewissen Grad, ist eine richtige, starke, werteorientierte Antwort der Europäischen Union und der Institutionen. Also da ist die EU vielfach zu zögerlich, vielfach zu vorsichtig, findet sich nicht zurecht in diesem neuen geopolitischen Umfeld. Aber ich glaube, dass wir sicherlich nicht in einer geschichtlichen Periode uns befinden, also wo ein dystopisches Szenario vorgezeichnet ist und wir das nicht abwenden können. Die Gefahr ist da, aber der Kampf ist offen, ein offener Kampf.
Das Interessante ist ja, dass gerade in Ländern, wo das so gefährdet ist, wo es eigentlich nur eine Perspektive gibt auf eine Demokratisierung, dass dort Menschen dafür kämpfen und dann teilweise bei der Verteidigung dessen auch sterben. Und dass das im Westen, ich sage das immer so salopp als Abgrenzung, teilweise vergessen ist. Und teilweise auch in osteuropäischen Ländern, die sich selber ihre Freiheit erkämpft haben, wo es jetzt schon wieder irgendwie Rückschritte gibt. Also das ist schon eine interessante Sache, aber es gibt mir Hoffnung, dass die Geschichte nicht linear ist und wie du gesagt hast, dass das vielleicht sich auch wieder in eine andere Richtung wenden kann. Vedran, jetzt mache ich einen harten Schnitt und komme wieder auf die Identitäten zurück und zwar auf eine spielerische Weise. Ich bekomme oft die Frage, wenn im Fußball Polen gegen Österreich spielt, zu wem hältst du? Bekommst du diese Frage auch zu hören?
Die Frage wird immer wieder gestellt. Also wenn jetzt Bosnien gegen Österreich spielt und das ist jetzt bald der Fall, es wird jetzt bald im Ernst-Happel-Stadion das ganz entscheidende Match zwischen Österreich und Bosnien um die Qualifikation für die Weltmeisterschaft geben, zu wem halte ich dann? Und es ist zugegebenermaßen mit dieser Pluralität der Identitäten und der Seelen, die in meiner Brust wohnen, ein doch einfacheres Vergnügen, diesem Spiel zuzusehen, weil ich mit beiden Seiten sehr gut mitgehen kann und mitfühlen kann. Ich verstehe, was in der bosnischen Seele vorgeht, also weil da braucht man jedes Erfolgserlebnis und freut sich natürlich auch mit der Nationalelf und im Sport, weil natürlich die Gesellschaft eher düster aussieht und mit vielen Problemen zu kämpfen hat. Ich weiß aber auch, dass die österreichische Seele auch Erfolgserlebnisse braucht in Zeiten von Krisen und von Unsicherheiten. Aber ich werde zum Beispiel auch konkret bei diesem Match sehr entspannt zusehen und mich ganz einfach pragmatisch mit der Seite freuen, also die dann gewinnt.
Sehr gut. Und zum Schluss fragen wir unsere Gäste auch nach einem Buchtipp. Es kann durchaus auch ein Podcast sein. Was würdest du unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern empfehlen? Was sollten Sie lesen, abgesehen von deinem Buch?
Was ich in den letzten Jahren sehr gern und sehr viel gemacht habe, ist dann zu den Klassikern zurückzugehen. Also zu den Büchern, die europäische Geschichte des letzten Jahrtausends, Jahrhunderts besser gesagt, geprägt haben. Und ich habe auch jetzt für mein Buch, aber auch darüber hinaus sehr viel von der Hannah Arendt nochmal ausgegraben und wiedergelesen. Viele nehmen jetzt ihre Forschung zu totalitären Herrschaft gerne heute und versuchen auch die derzeitigen Entwicklungen zu deuten. Es gibt eine kleine Schrift auch zur Politik der Lüge, Also was in Zeiten von digitalen Medien und von diesen Blasen, die entstehen, wo auch eben die mächtigsten Männer dieser Welt, siehe Trump, ganz beinhart lügen und auch zu wissen, dass sie lügen, aber dennoch, dass diese Lügen in den politischen Raum hineinwerfen. Aber ein Buch, eine kleine Erzählung, eine kleine Schrift mit dem Titel Wir Flüchtlinge aus dem Jahr 1943 habe ich für mein Buch, aber auch jetzt noch einmal wieder vor ein paar Wochen gelesen, weil ich zunehmend der Meinung bin, dass wir auch in unseren europäischen Gesellschaften beim Denken von unseren Gemeinwesen eine kleine Neuausrichtung gut brauchen könnten. Und diese Neuausrichtung müsste eine sein, die viel stärker auf Empathie und auf das Hineinversetzen in den anderen sich irgendwie beruft. Und dieser Perspektivenwechsel, also weil man ist gewohnt, dass man die Welt seit längerer Zeit immer aus der Perspektive der Mächtigen denkt, also der großen Konzerne, der Staaten, der mächtigsten Armee der Welt und sonstiges. Und das ist immer so die große geopolitische Brille. Aber die Welt und die Gesellschaften von unten zu denken, und zwar durch den Blickwinkel der Schwächsten in unserer Gesellschaft. Und die Hannah Arendt hat ja diese These in dieser Schrift, also sie sagt, jeder soll sich die Welt aus den Augen, aus der Perspektive eines Flüchtlings vorstellen, aus der Perspektive der Vulnerabilität, der Verletzlichkeit. Und dann fällt automatisch die Antwort auf die großen gesellschaftlichen Fragen und Widersprüche anders, als wenn man die Welt aus der Sicht von Trump oder von Elon Musk denkt. Und ich glaube, dass eben dieser Aufruf, die Welt aus den Augen der Schwächeren zu denken, schon auch einen wichtigen Beitrag dazu leisten könnte, dass unsere liberale Demokratie, die uns wichtig ist, und auch die Prinzipien wie Freiheit, Gerechtigkeit, Gleichheit, Solidarität, dass die wieder ins Zentrum der politischen Debatten gerückt werden.
Ja, und wahrscheinlich sollten wir auch diese Zweiteilung aufbrechen, dieses eben wir gegen die anderen, wir und das andere, wir gegen Brüssel.
Das ist eine Riesenaufgabe, fast schon eine übermenschliche Aufgabe, weil die Menschen auch gern dazu neigen zu sortieren. Und natürlich also eine Sicht auf eine Welt, die man versteht und die man in links, rechts, oben, unten gut, schlecht einteilen kann, funktioniert gut. Nun, die Welt ist ja viel komplexer als eben gut, schlecht, schwarz, weiß, oben, unten. So, die Welt besteht aus Schattierungen. Und die müssen wir aushalten und die müssen wir verhandeln und die müssen wir uns neu gruppieren. Ich glaube, das ist eine wichtige Aufgabe für die Zukunft.
Den Blick von den Mächtigen zu den Schwächeren wenden, das ist ein sehr wichtiger Gedanke. Aber wie ist es eigentlich mit dir? Fühlst du dich als Polin oder als Österreicherin, Martina?
Das ist eine Frage, aus der ich mich oft herauswinden möchte. Aber mal so, kommt auf die Situation an, kommt auf den Gesprächspartner drauf an. Am liebsten kokettiere ich mit dem Gedanken, dass ich Europäerin bin.
Ja, Europäerin sein oder Europäer sein, ja, da würde ich auch sagen, sage ich auch dann, wenn ich nicht weiter weiß, okay, ich bin Europäer. Aber den Link zu unserem Gespräch mit Vedran Cicic finden Sie in den Shownotes, sowie alle anderen Informationen zur neuen Ausgabe der European Voices unter europeanvoices.eu.
Das war Kapitel 6 unserer Eastside Stories. Jeden letzten Donnerstag im Monat erscheint eine neue Podcast-Folge.
Danke, dass Sie dabei waren.
Hören Sie uns wieder.
Servus.
Da aus Wyszynia.